Radio SRF.
In den USA ist der Verwaltungsapparat weitgehend lahmgelegt. Republikaner und Demokraten können sich im Budgetstreit nicht einigen. Wir analysieren den Stillstand mit unserem Korrespondenten. Dann Norwegen bekommt eine Minderheitsregierung mit Beteiligung der Rechtspopulisten und in Syrien sagen sich Islamisten von den Rebellen los und gründen eine eigene Armee. Wir fragen, was bedeutet das für die weitere Entwicklung? Zum Wetter oft bewölkt, in den Bergen etwas Regen, Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. In den USA gibt es zum ersten Mal seit 17 Jahren einen Stillstand in der Verwaltung. Dies, weil der Kongress den Budgetstreit bis Mitternacht nicht hat lösen können. Aus Washington Beat Soltermann.
Die Uhr bewegte sich mehr und mehr auf Mitternacht zu, als sich unter der Kapitolkuppel die Mitglieder der beiden US-Parlamentskammern noch immer gegenseitig Gesetzesvorlagen zuschoben, fast wie in einem Ping-Pong-Match. Das Repräsentantenhaus werde handeln, sagte John Boehner, Chef der dominierenden Republikaner. Es verknüpfte seine Budgetgesetze jedoch stets mit Änderungen beim Gesundheitsgesetz. Ein Problem für den Senat. Dort haben die Demokraten das Sagen. Sie strichen die Änderungen und schickten jeweils ein reines Budgetgesetz zurück. Am Abend beschwor Barack Obama das Parlament eindringlich, der Regierung nicht den Geldhahn zuzudrehen. An die Republikaner gerichtet, sagte er:
You don't get to extract a ransom for doing your job. Or just because there's a law there that you don't like.
Sie könnten kein Lösegeld fordern für etwas, was eine Selbstverständlichkeit sei oder weil ihnen das Gesundheitsgesetz nicht passe. Alles nützte nichts. 800.000 Bundesbeamte werden heute in unbezahlte Zwangsferien geschickt.
Das Parlament hat also keinen Ausweg aus dem Budgetstreit gefunden. Ich habe Beat Soltermann gefragt, wie es nun weitergehe in den USA.
Ja, nun muss ein Kompromiss gefunden werden, möglichst bald, damit der Stillstand der Bundesregierung respektive der Bundesverwaltung nicht zu lange dauert. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben kurz vor Mitternacht gesagt, sie seien zu Verhandlungen bereit. Mal schauen, wie erfolgreich die dann auch wirklich sind.
Und bis so ein Kompromiss gefunden ist, entsteht Schaden. Wie groß ist der?
Je länger die Bundesverwaltung nicht vollumfänglich arbeiten kann, desto mehr Bereiche sind betroffen und desto größer auch der Schaden. Man schätzt ihn auf 1 bis 5 Milliarden Dollar pro Woche. Der Schaden, muss man sagen, ist auf jeden Fall kleiner als jener, der entstehen könnte, wenn das Parlament in rund 2 Wochen auch die Verschuldensobergrenze nicht anheben würde. Dann würden die USA als Land zahlungsunfähig werden und das hätte dann wirklich volkswirtschaftlich schlimme Auswirkungen.
Weshalb nehmen die Republikaner das alles in Kauf? Alles nur, um Obamas Gesundheitspolitik zu torpedieren.
Ja, vor allem die Tea Party-Vertreter innerhalb der Republikanischen Partei haben sich auf die Fahne geschrieben, das Gesundheitsgesetz, das Obamacare-Gesetz, rückgängig zu machen. Sie sind damit vor dem obersten Gerichtshof gescheitert und bei den Präsidentschaftswahlen, da wurde Obama wiedergewählt, auch dort haben sie eigentlich verloren. Nun sehen sie in der Budgetdebatte eine vielleicht letzte Möglichkeit, doch die Chancen, die sind sehr, sehr gering. Heute schon tritt ein wichtiger Teil des Gesundheitsgesetzes in Kraft und das garantiert, weil das nicht vom Budget der Bundesregierung abhängig ist.
In Norwegen gibt es keine breit abgestützte bürgerliche Regierung. Mehr dazu hat Andrea Joost in den Nachrichten.
Der konservativen Parteiführerin Erna Solberg ist es nämlich nicht gelungen, alle 4 bürgerlichen Parteien in die Regierung zu holen. Solberg will nun mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei eine Minderheitsregierung bilden. Die Liberalen und die Christdemokraten sind bereit, die Regierung im Parlament zu unterstützen. Bei den Wahlen Anfang September hatten die bisher regierenden Sozialdemokraten ihre Mehrheit verloren. In Italien hat Silvio Berlusconi klargemacht, dass er vorgezogene Parlamentswahlen forcieren will. In der kommenden Woche wolle seine Partei Volk der Freiheit noch im Parlament mithelfen und das Budget für das nächste Jahr verabschieden. Doch danach sei die Regierung von Enrico Letta am Ende, sagte Berlusconi an einem Krisentreffen seines Mitte-Rechts-Bündnisses. Weil sein Konfrontationskurs mittlerweile auch in seiner eigenen Partei auf Widerstand stößt, rief Berlusconi seine Partei zum Zusammenhalt auf. In Ungarn sollen Obdachlose künftig mit Freiheitsentzug bestraft werden können, wenn sie sich an gewissen öffentlichen Orten aufhalten, zum Beispiel solchen, die zum ungarischen Weltkulturerbe gehören. Das ungarische Parlament hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Innenministers angenommen. Die linken und liberalen Oppositionsparteien riefen Staatspräsident Ader auf, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. In Griechenland will die Regierung der rechtsradikalen Partei Goldene Morgenröte kein Geld mehr geben. Seit die Partei im Parlament vertreten ist, hat sie automatisch rund 1,7 Millionen Euro vom Staat bekommen. Dieser Geldfluss soll mit einem neuen Gesetz zur Parteienfinanzierung gestoppt werden, sagte ein Regierungssprecher. Über das neue Gesetz soll das griechische Parlament in den nächsten Tagen entscheiden. In Venezuela hat Staatschef Nicolas Maduro 3 US-Diplomaten mit sofortiger Wirkung des Landes verwiesen. Er warf den Angehörigen der US-Botschaft vor, in Sabotageakte verwickelt zu sein. Die Diplomaten hätten 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Sie hätten sich mit Angehörigen der extremen Rechten in Venezuela getroffen, diese finanziert und ermutigt, sagte Maduro. Das US-Außenministerium wies die Behauptungen als komplett falsch zurück.
Es ist gut 6:06 am Dienstagmorgen. In Norwegen werden künftig Rechtspopulisten in der Regierung sitzen. Die Fortschrittspartei hat sich mit den Konservativen, welche die Wahlen vor 3 Wochen gewonnen haben, auf eine Minderheitsregierung geeinigt. Über diese politische Premiere der Bericht von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
In Norwegen wird die Ausländerpolitik in den kommenden Jahren verschärft werden. Die Polizei erhält mehr Personal und die Infrastruktur wird mit den Milliarden aus dem Ölgeschäft ausgebaut. Darauf haben sich die 4 bürgerlichen Parteien geeinigt, die bei den Wahlen vom 9. September eine Mehrheit der Sitze im Storting, dem norwegischen Parlament, gewonnen hatten. Und damit die bisherige rot-grüne Regierung von Jens Stoltenberg nach 8 Jahren von der Macht verdrängten. Aus einer neuen Mehrheitsregierung rechts der Mitte wird allerdings nichts, denn trotz einer politischen Einigung überwogen bei der liberalen und der christlichen Partei die Berührungsängste gegenüber den Rechtspopulisten, die nun alleine mit der konservativen Höyre ein Kabinett bilden wollen. So muss nun die künftige konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg, die trotz diesem Scheitern an die Macht drängte, darauf hoffen, dass sie im Normalfall im Parlament durch die beiden bürgerlichen Kleinparteien unterstützt werden wird. Damit schafft nun erstmals in Nordeuropa eine populistische Rechtspartei den Sprung an die Macht und damit die Kontrolle über eine der grössten Vorkommen an Öl und Gas weltweit. Die Chefs der 4 Parteien veröffentlichten gestern Abend ein Abkommen, das auch den beiden nun abseits stehenden Parteien einen gewissen Einfluss einräumt. So soll zum Beispiel in den kommenden Jahren auf eine Ölförderung im fischreichen Lofotengebiet verzichtet werden. Weiters erhalten minderjährige Asylanten, deren Gesuch abgewiesen worden ist, nun doch eine Aufenthaltsbewilligung. Allerdings soll unter der künftigen Rechtsregierung die Ausländerpolitik verschärft werden und unter anderem Sondergefängnisse für renitente Asylbewerber eröffnet werden.
In Syrien wollen unabhängige Inspektoren heute damit beginnen, die Chemiewaffen des Regimes sicherzustellen. Doch auch an der Kriegsfront ist etwas im Tun, namentlich auf Seiten der Rebellen. In den vergangenen Tagen haben sich islamistische Rebellen von der Freien Syrischen Armee losgesagt und sich zu einer Armee des Islams zusammengeschlossen. Zerfällt die Opposition jetzt definitiv in rivalisierende Gruppen? Das habe ich Philipp Scholkmann in Beirut gefragt.
Die Rebellion in Syrien war ja immer schon sehr zersplittert, was da angekündigt wurde. Dieser Zusammenschluss könnte also im Gegenteil auch eine Konsolidierung einleiten, eine auf der Seite der radikalsten, der islamistischen Kräfte allerdings und diese kräftiger, noch kräftiger machen. Aber das sind Ankündigungen, die Kämpfe der nächsten Zeit werden zeigen, wer hier mit wem wie dauerhaft wirklich zusammenspannen will.
Welches Gewicht haben diese islamistischen Kämpfer aktuell im syrischen Bürgerkrieg?
Ein großes. Man muss sehen, diese These, dass der bewaffnete Aufstand gegen Assad mehrheitlich gemäßigt sei und die Rebellen zu 80% einem säkularen Oberkommando im türkischen Exil folgten, Das war eine Illusion, die der Westen, die Amerikaner lange aufrecht hielten, die aber nie mit der Realität übereinstimmte. Fast alle Einheiten haben sich in der einen oder anderen Form den Islam auf die Fahne geschrieben und die radikalsten unter den islamistischen Einheiten sind offensichtlich die schlagkräftigsten und das offenbar sogar zunehmend. Es gibt aber auch die Gegenbewegung, eigentliche Bruderkämpfe zwischen gemäßigteren und radikalen Kräften. Auch das gehört inzwischen ins Bild.
Und diese wachsenden Differenzen im Lager der Opposition könnte auf der anderen Seite die Position von Assad und seiner Armee stärken?
Sieht danach aus, vor allem aber entzieht sie dem offiziellen und vom Westen unterstützten politischen Oppositionsbündnis Syriens den Boden. Dieser nationalen Koalition, die sollte ja eigentlich die Anti-Assad-Kräfte auf der Weltbühne vertreten, aber die hat im Moment kaum Einfluss auf das Geschehen im Terrain und wird von den wichtigsten Rebellenverbänden schlichtweg nicht ernst genommen. Das lässt sich nicht länger verbergen.
Ziehen wir ein Fazit. Die Krise, der Bürgerkrieg in Syrien ist ohnehin schon sehr komplex und eine Lösung zu finden, das wird durch diese Entwicklung bei den Rebellen noch viel schwieriger.
Wohl schon. Und man fragt sich ja auch, für wen zum Beispiel an einer Syrien-Konferenz in Genf dieses politische Oppositionsbündnis überhaupt noch sprechen kann, das von den Rebellen gar nicht anerkannt wird. Andererseits, es gibt diese neuen diplomatischen Bewegungen der letzten Wochen, so vage sie sind. Und ich denke, die regionalen und internationalen Mächte und Geldgeber im Hintergrund auf beiden Seiten in diesem Konflikt, die hätten wohl durchaus gewisse Druckmittel in der Hand, wenn sie denn diesen Krieg in Syrien tatsächlich beenden wollten.
Sagt Philipp Scholkmann in Beirut. Und wir sagen Ihnen jetzt, was sich an der Börse tut und wie das Wetter wird.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.130 Punkten, minus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.534 Punkten, plus 0,5%. Der Dollar wird zu 90 Rappen 37 gehandelt, der Euro zu einem Franken 22 36 bzw. zu einem Dollar 35 47. Das Wetter heute bleibt es oft bewölkt, in den Bergen entstehen einige Schauer. Ab und zu zeigt sich die Sonne, vor allem in den Alpen und im Süden. Mit Wiese gibt es im Norden rund 15 und im Süden 20 Grad.
Das Wichtigste am Dienstagmorgen, dem ersten Tag im Oktober. Diese Sendung gibt es gleich auch online, unsere Adresse im Netz srf.ch. Redaktion Erich Wies, am Mikrofon Hans Ineich.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.